und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Pascal und ich sitze wie immer nicht allein im Podcaststudio. Der liebe Stefan ist bei mir. Hallo Stefan.
Hallo Pascal.
Das ist Energie. Und wir sprechen heute über eines deiner Lieblingsthemen vielleicht. Deswegen hast du auch so eine Energie, nämlich die drei Fragezeichen oder eins deiner Herzensthemen.
Ich würde schon sagen, dass es definitiv eins meiner absoluten Lieblingsfranchises ist, weil mich das seit meiner Kindheit im Endeffekt begleitet. Es wahnsinnig viele tolle Folgen gibt und man da einfach auch wirklich stundenlang drüber sprechen kann.
Genau. Und inzwischen ist es ja auch so, nicht nur als Hörspiel zugänglich, sondern auch im Kino. Die drei Fragezeichen sind seit, ich glaube, der erste Film ist von wann? 2007?
Ja, genau. 2007, 2009.
Das sind diese britischen Verfilmungen oder amerikanischen?
Das sind die Baxmeyer. Also das ist glaube ich, ein deutscher Regisseur tatsächlich gewesen, aber für ein internationales Publikum bestimmt.
Genau, die Filme heißen Das Geheimnis der Geisterinsel von 2007 und direkt daraufhin, 2009, kam Das verfluchte Schloss.
Ja, man muss dazu sagen, das ist für mich beispielsweise eine Phase gefallen, wo ich, glaube ich, kurz mal den Fragezeichen so ein bisschen abtrünnig war.
Oh, woran lag's?
Jugend, man war halt einfach zu cool tatsächlich in der Zeit dafür. Man hat es vielleicht ab und zu dann immer noch abends heimlich gehört, aber es war nicht so, dass man offen drüber geredet hätte oder dass man in der Freundesgruppe irgendwo vorgeschlagen hätte, ey, lass doch mal alle zusammen in die offensichtlich für ein sehr junges Publikum angelegte Drei-Fragezeichen-Verfilmung gehen, das ist nicht passiert. Ich habe die erst vor drei, vier Jahren nachgeholt. Dann
beide?
Irgendwann beide, auch back on back direkt.
Ja, also da kann ich jetzt einmal kurz eingrätschen, weil ich dich dann was fragen werde. Ich bin ja letztes Jahr nach Südafrika gereist, du weißt das ja. Und der erste Teil der Geisterinsel, die spielt ja in Südafrika.
Genau.
Und ich habe den quasi auch als Teil einer Vorbereitung, das lassen wir so mal ein bisschen stehen. Und ich war schockiert, wie schlecht dieser Film ist.
Ja, und dein Südafrika-Bild hat sich das dadurch...
Das Schöne war, der hat halt an berühmten Locations in Kapstadt angefangen, also das Bokab. Da war ich dann auch, das habe ich dann wiedererkannt, dafür war es okay. Aber wenn ihr nach Südafrika reist, guckt euch nicht diesen Film an, weil ich fand ihn furchtbar. Ist denn der zweite besser?
Nee, der zweite ist genauso... Spielt in der ähnlichen Liga, ist genauso quatschig im Endeffekt, hat auch mit den Figuren, wie wir sie aus den Hörspielen kennen, relativ wenig zu tun.
Aber es sind schon Adaptionen von Hörspielvorlagen.
Ja, so lose angelehnt. Der zweite Teil basiert so ein bisschen auf dem Geisterschloss, aber das ist sehr viel hinzugefügt worden, sodass man das Original eigentlich kaum noch erkennt. Und gerade im ersten Teil, wenn ich mich recht entsinne, ist ja auch Victor Eugène der Bösewicht, der dann auch zur Schusswaffe greift und mit dem Paraglider irgendwo die Fragezeichen verfolgt. Das ist so eine absolute, das ist so entgegengesetzt zu der eigentlichen Figur, dass da wirklich jedem drei Fragezeichen-Fan, glaube ich, die Haare zu Berge stehen.
Das war dann eher einfach auf Spektakel gesetzt.
Ja.
So Kinderspektakel.
Ich glaube, die funktionieren auch unabhängig von den drei Fragezeichen besser, als wenn man die mit dieser Marke in Verbindung bringt.
Ah, okay.
Dann kann man die, glaube ich, einfach als netten
Kinderabenteuer.
Ja, genau. Kann man den irgendwie ganz, ganz gut weggucken. Der zweite Teil hat uns dann immerhin noch, wenn ich es recht erinnere, war es der zweite Teil, den drei Fragezeichen-Rap von Das Bo zum Schluss beschert. Falls du dich daran noch
irgendwie... Ich gucke in die Kamera.
Das ist übrigens der zweite Drei-Fragezeichen-Rap, weil es gab davor schon mal einen von den Originalsprechern, der auch legendär grottig ist. Das muss man einfach
so sagen. Das klingt hart. Ja. Muss ich nochmal recherchieren, wenn wir hier durch sind.
Ich schick dir den nachher. Vielleicht können wir noch kurz einspielen. Ich weiß nicht, wie es da geht.
Ich weiß nicht, ob wir den Leuten das zumuten wollen.
Ja.
Aber genau, es gab dann die zwei englischsprachigen Verfilmungen und dann 2023 war dann der nächste Kinoversuch mit Das Erbe des Drachen.
Ja.
Ja.
Der war erstmal was schön zu sehen, dass die drei Fragezeichen immer noch so lebendig sind. Aber an sich, die Marke feiert ja seit Jahren einfach Bestwerte. Also die füllen Arenen, die füllen große Hallen mit den Live-Touren, die sie veranstalten.
Gab es da nochmal so einen verspäteten Hype irgendwie? Weil ich habe ja das Gefühl, dass das schon immer mega angesagt war. Und dann ist es irgendwann so auf Mega-Happening-Niveau gekommen.
Ja, ich weiß gar nicht, wann das genau angefangen hat. Das muss tatsächlich so mit der Jubiläumsfolge 100 dann auch irgendwann gewesen sein, auf dem jetzt der neue Film basiert.
Kommen wir gleich drauf, ja.
Ich glaube, das hatte so ein bisschen damit zu tun, dass die Kinder von eins dann halt erwachsen genug waren, um ihre eigenen Kinder daran zu führen und man vielleicht auch mehr zu dieser Nerdkultur einfach gestanden hat und dann gesagt hat, ey, ich bin immer noch Fan, ich bin damit aufgewachsen, warum soll ich jetzt damit aufhören? Und viele der Geschichten von damals sind ja auch wirklich gut. Also auch von den neuen Folgen gibt es immer noch absolut fantastische Geschichten, die ich immer wieder hören kann. Und ich wüsste auch nicht, warum ich jetzt sagen sollte, ey, das ist einfach nur absoluter Kinderquatsch, weil das
stimmt halt auch einfach nicht. Ja, also ich bin nicht so ein Fragezeichen-Ultra wie du. Ich bin aber auch damit groß geworden.
Ja.
Ich habe auch früher zum Einschlafen TKKG und drei Fragezeichen gehört. Und ich erwische mich auch heute immer noch wieder, dass ich sehr, sehr gerne abends mal eine Folge anmache und das einfach so höre. Also ich schlafe auch oft vorm Ende ein.
Mal, ja, wenn ich, das geht uns allen so.
Man ist so an die Stimmen gewöhnt, das verbindet man dann einfach so mit runterkommen und einpennen, das ist so. Und
gerade wenn man das bei den Streamern hört heutzutage, dann sucht er sich meistens was aus einer ähnlichen Kategorie aus, also auch Hörspiel, und skippt dann einfach in irgendeine andere Folge rein, Part 35, und dann wachst du auf, während alle rumschreien oder Bibi und Tina läuft und denkst, ey, irgendwas stimmt hier nicht.
Ja.
Das ist gutes Einschlafen damit.
Ja, aber ich habe mich jetzt auch gefreut, 2023, als es dann wieder losging im Kino, auch Erbe des Drachen, Dracula, Transsilvanien, ist ja...
Das ist genau dein Thema.
Genau mein Thema. Ich war sehr enttäuscht von dem Film, muss ich sagen. Ich mochte die Dynamik der drei Hauptdarsteller. Das hat mir schon gefallen, aber der hat mich einfach nicht gekriegt. Das hatte für mich immer noch so ein bisschen TV-Niveau, fand ich oft. Das hat mich ein bisschen rausgeworfen. Ich fand aber, es war das Potenzial da, gerade auf diese Dynamik von den drei Fragezeichen aufzubauen, was dann mit dem Karpatenhund in jeder Hinsicht geschehen ist. Man muss wirklich sagen, das war ein guter Film.
Ja.
Oder?
Es war ein wirklich guter Jugendfilm, das kann man sagen. Auch eine schöne Adaption einer Klassikerfolge. Das ist ja das, was man sich bereits für den ersten Film irgendwo gewünscht hätte, was aber nicht geschehen ist. Und ich glaube, daran krankt es dann auch so ein bisschen, dass man halt versucht hat, was komplett Eigenes zu erzählen.
Ah, ist das gar keine...
Das hat keine Vorlage.
Das ist natürlich...
Ja, das ist so ein bisschen so eine vertane Chance, gerade weil es so viele gute Folgen gibt, die sich als
der
Vorlage...
Fundus ist doch irrsinnig.
Und vor allen Dingen auch als Einstiegsfolge gut eignen. Und gleich im ersten, also das ist natürlich jetzt was bisschen für die Fans, aber es gibt ja gleich im ersten Teil einen Bruch bei den drei Fragezeichen. Also bei Drachenschloss, wie heißt
das? Erbe des Drachen.
Erbe des Drachen, ganz genau.
Da gibt's einen Bruch?
Da gibt's ja gleich einen Bruch, weil Peter sich zwischendurch mal von Justus und Bob trennt.
Aha.
Und gar nicht mehr Teil der drei Fragezeichen sein will. Mhm. Und das ist natürlich so, als Einstiegsfolge ist das schon hart. Aber hat sich das ja noch gar nicht etabliert.
Ja, schon ein bisschen früh denn dieser Bruch. Ne? Aber gab es das in den Hörspielen auch mal, dass Peter dann keinen Bock mehr hatte und gesagt hat, ich mach mein eigenes Ding?
Es gibt eine Sonderfolge, die aber nicht zum eigentlichen Kanon gehört, wo Peter auch mal aussteigt, beziehungsweise Ersatz für ihn gesucht werden muss. Aber das erklärt sich dann aus der Folge heraus, warum das passiert. Ich glaube, es gibt immer wieder Streitereien, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass wirklich mal eins der Mitglieder gesagt hätte, er möchte kein Teil der Fragezeichen mehr sein, weil das ja auch bedeutet, innerhalb dieser Welt, dass die Freundschaft ja dann auch beendet wird. Also das hängt ja so ganz, ganz eng miteinander zusammen. Aber Streitigkeiten gibt es viel immer.
Ja, ja.
Ja, das gehört auch dazu.
Ich habe mich nur heute gewundert, weil ich habe noch was gegoogelt, worauf ich später noch zu sprechen komme. Seid gespannt. Aber das Erste, was ich eingegeben habe, war, in welcher Folge, und Google hat mir vorgeschlagen, als... Ich weiß nicht, ob das die meistgesuchten Ergebnisse sind, die einem dann immer vorgeschlagen werden, wenn du das bei der Google suchst. Du kriegst ja immer Vorschläge.
Ja, ja.
Das Erste, was mir vorgeschlagen ist, in welcher Folge der drei Fragezeichen weint Peter? Das war das ganz, ganz oben. Hat das irgendwie aktuell eine große Bedeutung, dass der irgendwie einen Zusammenbruch hatte und irgendwie weinen muss oder so?
Also Peter ist ja der Angsthase so ein bisschen und auch der emotional fragilste. Dementsprechend würde ich behaupten, dass er öfter mal
weint?
Eine Krise hat, auf jeden Fall. Mir würde ganz spontan da beispielsweise das Hexenhandy einfallen, wo ja von Bastian Pastewka als Hexe gefangen genommen wird und in den Käfig gesteckt wird. Und da ist zumindest der Sprecher Jens Wawritschek ist da auf jeden Fall den Tränen nahe. So hört sich das auf jeden Fall an. Das würde mir da jetzt als erstes in den Sinn kommen.
Okay, aber
was sagt Google?
Ich weiß es nicht. Ich habe es da nicht angeklickt, weil ich was anderes gegoogelt habe. Müsst ihr selber rausfinden.
Weil genau. Peter.
Genau. Der Karpatenhund, der mir auch sehr gut gefallen hat. Ich fand, der hat sowohl die Dynamik der drei Fragezeichen weiter ausgebaut und der hat auch dieses Rocky Beach Feeling eingefangen.
Richtig.
Ja. Dieser Apartment-Komplex, den fand ich echt, es hat echt Spaß gemacht. Der Fall hat Spaß gemacht. Und am Ende wurde dann auf den großen dritten Teil vorbereitet. Ich weiß gar nicht, ob das schon klar war, dass es auch die Toteninsel sein
ja,
wird.
Ja, das ist ja
es durch das Rätsel,
genau,
ne?
Richtig, ist eine After-Credit-Scene und die verweist direkt auf Folge 100 auf Toteninsel, weil da das Rätsel der Sphinx schon von einer mysteriösen Stimme vorgelesen wird.
Oh, und das ist so eine der beliebtesten Folgen? Oder ist es einfach nur eine große Jubiläumsfolge?
Es ist, glaube ich, von vielen Leuten eine absolute Liebhaberfolge, weil es genau für so neue Drei-Fragezeichen-Ära steht, in der die Fälle irgendwo größer geworden sind, in der auch die Figuren selber älter geworden sind, in dem auch der ganze Hype so ein bisschen zugenommen hat. Also Jubiläumsfolge, das waren Dreiteiler, bestand aus drei Büchern beziehungsweise dann drei Hörspielen. Also dementsprechend auch insgesamt 3 Stunden dann so ungefähr. Und also was da alles vorkommt, für viele Leute mag das ein bisschen absurd und ein bisschen zu groß sein.
Ist ein Blockbuster.
Richtig, die drei Fragezeichen legen sich hier dann im Endeffekt mit dem amerikanischen Militär beziehungsweise Geheimdienst auch irgendwo an. Amerikanische Außenpolitik spielt irgendwo eine Rolle. Es geht um die nukleare Politik von den USA, also auch wie sie beispielsweise ihre Tests in Inselgebieten ausgeführt haben und wie da die Leute, die da eigentlich gelebt haben oder zumindest in diesem Radius irgendwo drunter.
Also rührt schon an großen Themen einfach.
Ja, natürlich.
Auch an tagesaktuellen Sachen. Okay. Ja, möchtest du vielleicht kurz sagen, worum es im Film geht?
Ja, das ist gar nicht so leicht, das wirklich spoilerfrei zu machen. Dementsprechend halten wir
Mach's
das dann
so oberflächlich
kurz.
Wie möglich.
Genau, es schließt direkt an der Karpatenhund an. Die Fragezeichen haben gerade einen Fall gelöst und wollen jetzt eigentlich in die Sommerferien. Und das haben sie sich ja auch wirklich verdient.
Ja, die wollen einen Roadtrip machen, ne?
Richtig, die wollen einen Roadtrip machen. Und im letzten Moment gibt's dann aber noch einen Anruf in der Zentrale. Und Justus, halt ganz typisch, geht auch ran. Peter hat eigentlich keinen Bock drauf, also Rollen schon wieder klar verteilt. Und es meldet sich eine mysteriöse Stimme, die ihnen ein Rätsel stellt. Das Rätsel möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen, Rätsel der Sphinx. Die meisten werden es auch schon kennen, möchte auch nicht verraten, wer da angerufen hat. Aber dieses Rätsel bringt sie auf die Spur einer Geheimorganisation namens Sphinx. Und auch auf die Spur eines Industriemoguls namens Haddon. Und letztlich führt eine große Verwechslung dazu, dass Peter auf dem Schiff, auf einem Schiff landet, und zwar mit einer Geheimorganisation zusammen und nach Makatao verschifft wird, der Toteninsel. Und ob die drei Fragezeichen sich dort wieder treffen und wie der Fall ausgeht, könnt ihr theoretisch im Kino erleben.
Bis zum nächsten Mal. Nein, sehr schön zusammengefasst.
Ja.
Genau. Und wie gesagt, nach dem Karpatenhund hatte ich wirklich große Lust auf diesen Film. Und ich muss auch sagen, es hat ja durchaus vielversprechend angefangen. Ich finde, so die ersten 20 Minuten, wenn der Film auch noch in Rocky Beach spielt, wenn dieses Rätsel nochmal kommt, wenn die Figuren nochmal ihre Dynamik zeigen können, wie sind die eigentlich untereinander aufgestellt, und dann noch die Jelena hinzukommt, die aber offenbar auch ein bisschen eine kleine Charakterveränderung im Gegensatz zu den Vorlagen bekommen hat.
Können
wir gleich nochmal drauf kommen. Da hatte ich schon wieder so ein bisschen dieses Drei-Fragezeichen-Feeling aus der Karpatenhund, was mir so gut gefallen hat.
Mir ging es tatsächlich auch so. Also ich finde, sowohl in der Karpatenhund als auch jetzt ist Rocky Beach sehr schön dargestellt. Das ist im Endeffekt das oder der Ort, wo auch alle Drei-Fragezeichen-Fans hin möchten. Das ist das, was man erleben möchte. Man möchte doch den Schrottplatz sehen. Man möchte sehen, wo sie ihre Freizeit verbringen. Und es gibt auch super viele Fälle, die halt in Rocky Beach spielen. Aus Kostengründen dreht man in den meisten Fällen nicht in solchen sommerlichen Orten. Also man dreht schon gar nicht in den USA, das ist relativ teuer. In diesem Fall hat man sich für Spanien entschieden und dann da gedreht. Offensichtlich hat man eine Anlage in der Karpatenhund gefunden, die an die USA erinnert und für mich zumindest kam auch dieser Flair dann durchaus rüber.
Ich finde auch dadurch, dass es so eine gewisse Künstlichkeit hat, irgendwie, ja, dass es so eine Kulissenhaftigkeit, ja, genau, hat. So wie man, ja, es sich auch, wenn man die Hörspiele hört, man hat ja auch immer so ganz klare Bilder vor Augen und ich finde, dass dieses Flair fangen sie gut
du
ein.
Du hast dir doch auch in deiner Jugend sicherlich nicht das eigentliche USA vorgestellt.
Nein, natürlich.
Also ich hatte keine Ahnung, als ich angefangen habe, 3 Fragezeichen zu hören, mein USA-Bild war super seltsam. Das war halt geprägt durch wahrscheinlich Sitcoms.
Und durch Zeichentricksachen.
Das
ist so eine ganz, ganz seltsame Mischung, die da zusammengekommen ist. Und das hatte dann immer was sehr Grelles, was sehr Offensichtliches ja auch. Man hat als Kind ja immer sehr offensichtlich gedacht. Und ich finde, das haben sie auch gut eingefangen, so eine kindlich-jugendliche Vorstellung von den Staaten.
Einfach. Das ist so ein bisschen wahrscheinlich dieses Amerika, wie es auch in den Karl-May-Roman irgendwo kommt, dass es eigentlich kein reales Amerika-Bild ist, sondern eins, das sich so in den Köpfen der Zuhörer bzw. Leserin dann, genau, selber
und
bildet.
Genau, und auch schon ein Amerika-Bild, was auch sehr stark popkulturell einfach schon geprägt ist. Ne? Ja. Du hast einfach schon so ein... Genau, und ich finde, das haben sie wirklich gut gemacht.
Props übrigens an dieser Stelle einmal an die Person, die dafür die Requisiten und den Setaufbau und so weiter verantwortlich ist. Da sind so viele Kleinigkeiten überall versteckt. Also gerade 3 Fragezeichen haben in den Szenen, die in Rocky Beach bzw. an sich in den USA spielen, gibt es so viel zu entdecken und so viel Querverweise an alte Fälle, das ist richtig toll.
Die sind mir natürlich alle entgangen, aber wenn
bestimmt
Stefan das
nicht
sagt,
alle,
vielleicht nicht alle. Nicht alle, aber naja, aber wenn Stefan das sagt, dann gibt es da einiges zu entdecken. Genau, und nach 20 Minuten kommt ja der Fall dann ins Rollen, die Ermittlungsarbeiten beginnen und Jelena kriegt den Einsatz. Möchtest du mal über Jelena sprechen?
Genau, also an sich haben ja einige der Figuren so ein bisschen eine Modernisierung erfahren.
Was okay ist, oder? Grundsätzlich?
Grundsätzlich natürlich. Also man muss sagen, die 3 Fragezeichen selber sind relativ klassisch gehalten. Die haben jetzt keine hippen, flippigen Figuren. Die sind ein bisschen anders angelegt.
Da müssen wir.
Aber ganz, ganz klar anders sind im Endeffekt Skinny Norris beispielsweise, der jetzt so ein TikTok-Prankster geworden ist, den ich beispielsweise sehr gut übertragen finde. Also es ist nicht der Skinny Norris, wie man aus den Hörspielen oder aus den Büchern kennt.
Aber es ist noch der Geist dieser Figur?
Es ist der Geist dieser Figur, was auch daran liegt, dass sie ihm sehr viele alte Dialogfetzen in den Mund gelegt haben. Also die ganzen Beleidigungen, die im zweiten Teil und auch im dritten Teil genannt werden, zum Teil besitzen ihre Vorlage irgendwo in den Büchern. Und das ist natürlich gerade für 3 Fragezeichen-Fans dann ein Fest. Und eigentlich ist Skinny Norris halt im Kern auch immer schon ein Arschloch gewesen. Und wie er jetzt halt aussieht, dass er jetzt ein bisschen hipper ist, passt trotzdem. Es passt gut als Gegenpol zu den sehr biederen 3 Fragezeichen.
Das stimmt, ja.
Jelena auf der anderen Seite ist in den Büchern so eine ultraklassische Figur eigentlich. Also die kommt aus reichem Haus. Ich glaube, der Vater ist selber in der Musikszene tätig oder hat auf jeden Fall sehr gute Kontakte dahin. Sie selber spielt Geige, ist eine sehr belesene Figur, hat mit Computern beispielsweise relativ wenig am Hut. Und sie wird jetzt plötzlich dann zu einer hippen Hackerin.
Aber ist sie in den Hörspielen dann auch schon eine Unterstützung?
Ja, sie ist eine sehr clevere Figur, die ist ungefähr auf dem Level von Justus. Sie vereint ein bisschen die Fähigkeiten von Bob und Justus in ihrer Figur und deshalb kann Justus ja auch nicht leiden, als Konkurrenz, einfach. Als Störfaktor irgendwo. Sie ist gleichzeitig so ein bisschen ein romantisches Interesse von Bob, was sie auch im Film jetzt so leicht angedeutet wird.
Ja.
Spannenderweise kommen sie genau aus diesem Grund in den Hörspielen irgendwann nicht mehr vor, weil man die ganzen Freundinnen entfernt hat. Man hat gesagt, das kommt bei den Zuhörern
nicht so gut
an. Was sehr schade ist, weil dadurch wirklich viele, viele tolle Figuren so ein bisschen unter den Teppich gekehrt worden sind, die in den Büchern dann noch weiter vorkommen, aber wo man dann gesagt hat, ja, in den Hörspielen wollen wir das nicht.
Das ist auch so ein bisschen asexuell dann einfach, ne?
Ja, ein bisschen asexueller. Es hat sich dann lustigerweise, haben sich ja dann so andere Tropen gebildet. Es gibt ja, irgendwann hat Peter ja dann einen Freund, Jeffrey, der sein Freund ist und von dem in den Fan-Community natürlich lange spekuliert, ob es auch sein Freund ist.
Sein Freund.
Könnte man einfach mal offen machen, wäre beispielsweise auch, ich glaube, da würde sich keiner gegen aussprechen. Das ahnen in der Community sowieso schon alle seit vielen, vielen Jahren.
Ja. Genau, und Jelena, wie gesagt, ist jetzt Hackerin und vor allem dafür da, um den Plot anzutreiben.
So, dieses Gefühl hatte ich dann zwischendurch immer wieder, dass immer, wenn die drei Fragezeichen selber so in der Sackgasse gekommen sind, dass dann gesagt wird, so, und jetzt wird gehackt. Und dann hackt die jetzt auch los. Es fehlt halt bloß noch, dass sie dann irgendwie noch so einen schwarzen Hoodie hat, den sie
überzieht wirklich.
Und dann zack in die Tasten haut. Aber sie hackt sich dann da auch in Sachen rein, wo man sich denkt, ja, sie ist irgendwie 16 und dann, dann werden da Sachen angezapft, wo man sich so denkt, ey, ja, weiß ich nicht, ja, weiß ich nicht.
Schafft heute niemand das Pentagon. Ja, und das ist ein Punkt, den ich jetzt schon mal aufgreifen kann, der mich ohnehin bei dem Film extrem gestört hat. Diese Plothaftigkeit. Mhm. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich damit meine. Es wirkt alles so von immer nur von A nach B. Also ich fand, der hat nicht mehr so diese charmante Dynamik zwischendurch gehabt, wie der Vorgänger, dass man auch mal die Figur so ein bisschen interagieren lässt. Es geht nur darum, diesen Plot immer anzutreiben. Und wenn irgendwie, wenn es gerade nicht weitergeht, dann kommt auf einmal die Person rein und sagt, ha, ich bin der und der. Und dann geht's, das ist so.
Du hattest ja bei der Karpatenhund ein großes Ensemble an sehr skurrilen Figuren, die auch alle ihre Zeit bekommen haben, um ihre eigenen Arten so ein bisschen auszuleben.
Und greifbar zu machen.
Genau, genau. Mhm. Davon hat es dann auch gelebt. Und da hat sich der Plot gar nicht immer unbedingt entwickelt, sondern ist dann teilweise auch in Sackgassen gegangen. Aber du hast halt ein Gespür für diese ganze Welt bekommen und wie die Figuren zueinander stehen.
Und du hast ein Gespür für den Schauplatz bekommen.
Und Schauplatz,
auch, genau. Der ja wirklich mit der Entwicklung der Figuren ganz klar zusammenhängt. Also die Inszenierung. Oder der Schauplatz hat ja auch die Figuren mit erklärt. Das war ja so das Besondere an diesem Film.
Logischerweise konnte man dadurch dann auch besser miträtseln tatsächlich. Also ich meine, im neuen Fall gibt's ja eigentlich wenig zu miträtseln. Irgendwie ein bisschen so. Am Anfang gibt's ein kleines Rätsel. Aber jeder, der die Folge kennt, weiß die Lösung.
Also, ja, und es wird auch recht schnell aufgeklärt.
Es wird auch sehr schnell aufgeklärt. Genau. Und das hat, glaube ich, gerade den Charme des zweiten Teils irgendwo ausgemacht. Dieses Figurenensemble.
Genau. Und jetzt im dritten Teil, dieses Figurenensemble, ohne groß zu spoilern, wird ja erstmal getrennt.
Ja.
Und wir kommen dann auf die Insel, auf die Vulkaninsel Makatao.
Makatao,
ja. Makatao. Und da habe ich mir gedacht, als ich das gehört habe, ich kenne die Vorlage bestimmt auch, aber ich hatte sie einfach nicht mehr im Kopf, ist vielleicht ewig her, habe sie mir jetzt auch vorher nicht nochmal angehört. Und ich dachte mir, oh, ist ja interessant, vielleicht wird das ja jetzt so ein Jugendabenteuer so mit so ein paar Survival-Anleihen, dass die irgendwie auf dieser Insel flüchten müssen, weil sie enttarnt wurden von dem Geheimbund und müssen dann da irgendwie überleben. Also wie man halt denkt, wenn es auf eine Insel geht, dann bist du im Abenteuerkino.
Ja.
Und ich glaube, das ist der Punkt, wo mich dieser Film am meisten enttäuscht hat. Weil du kommst auf diese Insel und du hast eine Pappmaché-Kulisse aufgebaut.
Es gibt zumindest, bevor sie diese Pappmaché-Kulisse betreten, gibt es ein paar sehr schöne Shots. Zwischen den Bäumen, genau. Die sind auch tatsächlich sehr, sehr schön und ansehnlich gewesen, das aber
stimmt,
natürlich viel zu kurz.
Ja, ja.
Viel zu kurz, weil dann kommt man wirklich in dieses, ich weiß nicht, es wirkt so künstlich, so kulissenhaft. Es wirkt nicht wie eine alte Grabanlage irgendwo auf einer Insel. Und das ist.
Nein, es wirkte wie angemalte Kartons, die sie da aufeinandergestellt haben. Und dann dachte ich mir so, naja, okay, gut. Ich meine, in den 50er, 60er Jahren war es jetzt auch nicht anders. Und diese Kulissenhaftigkeit, die gehört ja schon so ein bisschen zu den drei Fragezeichen. Was wird ja so überhaupt nichts daraus gemacht? Die sitzen entweder vor dieser Grabstätte. Oder sie gehen mal rein und da ist alles dunkel. Also ich habe mich gefragt, wie man diese Insel so jeden Abenteuer-Charmes entziehen kann. Also es war ja wirklich.
Zumal man ja einen Vulkan auf dieser Insel hat, der kurz davor ist auszubrechen.
Ach wirklich?
Ja, ja, die gar nicht mitbekommen. Guck mal. Es wird ja auch zwischendurch immer wieder gesagt, dass gefährliche Gase irgendwie austreten. Ja, ja. Und dann wackelt auch an zwei, drei Stellen mal die Kamera.
Hoppa, hoppa, hoppa.
Und es gibt auch. Es gibt auch schöne Panoramashots vom Vulkan. Den haben sie tatsächlich ganz nett so hinbekommen. Der sieht ganz gut aus, weil der auch so ein bisschen im Nebel liegt. Das ist schon okay. Pascal guckt gerade nach, wie es denn aussah.
Wie sah es denn aus? Nein, ich kann mich dran erinnern. Ja. Ich finde aber, das sind einfach nur so Bruchteile es sind einfach nur so kleine Fragmente dazwischendurch.
Im Endeffekt fühlt sich diese Insel an wie so ein Schlauch-Videogame-Level, wo man theoretisch weiß, es müsste eine Open World sein, aber Zäune oder ähnliche Sachen begrenzen mich.
Hier genau. Komme ich nicht weiter.
Genau. Und ich kann dementsprechend halt nur durch den Urwald laufen und komme dann an dem Pappmaché-Grab an.
Und da kann ich auch nichts drin machen. Da kann ich nur einmal reingehen und gucken. Und die größte Actionsequenz ist ja, wie sie die Tür aufmachen letztendlich, ne? Wie sie die Grabkammer öffnen. Das hat natürlich wieder so ein bisschen drei Fragezeichen Vibe, weil da die Intelligenz der Figuren zusammengenommen und das Zusammenspielen.
Ja. Lustigerweise habe ich im Vorfeld schon in Reddit vorhin gesehen, dass sich Fans darüber sehr aufgeregt haben, über die Szene, die im scheinbar im Trailer schon irgendwie angedeutet worden ist. Weil das sind natürlich eigentlich alles hochclevere Archäologen, die da sind. Und da kommen diese drei Lausbuben da an und sagen, hey, pass mal auf, ihr macht das jetzt so und so. Mhm. Und im Original haben die halt mit der Türöffnung als solches auch wenig zu tun. Aber das ist jetzt, das ist ja so kleinkariert, also das ist ja...
Ja, aber es ist natürlich trotzdem lustig, dass das so, also die Tür aufmachen ist so das Ding. Und was in der Grabstätte jetzt selbst lauert, das führt ja zur nächsten Enttäuschung. Ich weiß nicht, wie weit wir gehen oder ob wir einen kleinen Spoilerteil noch hinten ranhängen.
Ja, wir können auch jetzt theoretisch, kannst du ja auch ein bisschen vorher dann die Wertung sagen oder so.
Ja.
Dementsprechend müssten wir alles andere abgehandelt haben. Ach, wir müssen tatsächlich, glaube ich, einen Spoilerteil ranhängen, weil du kannst nicht erklären, warum sich dieser Film nicht gut anfühlt, ohne nicht über das Ende zu sprechen.
Vielleicht machen wir hier einen kurzen Cut und kommen nochmal ganz kurz auf die Figuren zu sprechen, auf die drei Fragezeichen.
Ja.
Dann kommen wir, genau. Wie mache ich das jetzt am besten? Wir sprechen erstmal über die Figuren und dann kommen wir in den Spoiler-Teil, wo wir nochmal auf dieses ganze Rätsel eingehen und warum das eine völlige Enttäuschung ist. Das ist jetzt für euch hier nochmal, das ist eine völlige Enttäuschung. Die Figuren. Ich habe ein Riesenproblem mit Justus. Ich finde, das ist ein absolut unsympathischer Mensch, der mich so nervt, wenn ich diese Filme gucke. Ich würde dem am liebsten an die Gurgel gehen. Und ich weiß, dass es in den Hörspielen, da ist er auch ein Klugscheißer. Und da nervt er auch manchmal und da ist er auch rücksichtslos und kriegt das auch oft gespiegelt dann, dass er nicht so sein soll.
Ja.
Ich finde in diesem Fall, das geht gar nicht teilweise.
Für mich ist das sage ich auch sehr gerne immer, es ist der Ruhrpott-Justus, weil der so eine krasse Direktheit irgendwo hat, die eigentliche Figur gar nicht mitbringt. Die eigentliche Figur ist sehr altklug und viele der erwachsenen Figuren, die da auftreten, fühlen sich natürlich erstmal eingeschüchtert durch diese Intelligenz, die ihnen da entgegengebracht wird.
Frühreife auch, ne?
Genau. Er hat auch einen ganz besonderen Sprachduktus, den Julius Weckauf leider nicht hinbekommt. Bei ihm wirkt das alles immer sehr künstlich. Aber ich muss sagen, im Laufe der drei Filme habe ich mich an diese neue Interpretation von Justus durchaus gewöhnt und habe auch eine gewisse Freude daran. Er ist ein komplett anderer Justus. Das, was er macht, was du auch so empfunden hast, dass er dich nervt, mir geht's jetzt wie den Erwachsenen aus den Hörspielen, die mit dem Justus aus den Hörspielen konfrontiert sind, die dann sagen, kann dieser kleine Schlauberger nicht mal seine Klappe halten zwischendurch irgendwo? Aber ich mag das durchaus. Also ich fühle mich da in einer neuen Rolle und ich finde, er wirkt gerade im Zusammenspiel mit seinen beiden Kollegen, die deutlich näher an den Vorlagen aus den Büchern dran sind, funktioniert das trotzdem.
Ja, also ich finde das teilweise echt anstrengend. Also der nervt mich einfach, der macht mich auch ein bisschen aggro durch seine Art. Also ich denke mir, boah, sei halt bitte ruhig. Im Gegensatz zu den anderen beiden, die ich sehr sympathisch finde, die ich auch gut gecastet finde, auch wenn ich glaube, dass es Peter Shaw ist, der sich immer mehr so in Richtung von so einem Highschool-Footballer entwickelt.
Aber das ist Peter.
Ja?
Peter
ja?
Ist tatsächlich ein Highschool-Footballer, beziehungsweise ist halt eine Sportskanone, der kann eigentlich alles machen, der geht ja auch gern surfen und so weiter. Und der müsste ja eigentlich der Frauenschwarm sein, hat seine Kelly in den Hörspielen beziehungsweise Büchern und Bob ist da immer so der Frauenschwarm, das kommt noch nicht ganz raus, also das Glow-Up von Bob fehlt noch so ein bisschen, aber das kommt vielleicht ja noch, wer weiß das schon. Aber Nevio Wendt, finde ich, ist schon die absolute Top-Besetzung.
Ja.
Der müsste noch ein bisschen ängstlicher in einigen Szenen sein, weil das ist ja gerade der Bruch dieser Figur, dass du eigentlich diesen, weiß nicht, wie groß Peter in den Büchern ist, ob das jemals gesagt wird, aber ich stelle mir immer so als mindestens 1,85, 1,90 Hühn vor irgendwo, der dann aber trotzdem bei jedem Gespenst, das um die Ecke lugt, erstmal einen Heulkrampf kriegt und gerne weg möchte, aber gerne Horrorfilme guckt. Das ist tatsächlich wichtig.
Ja,
hat er gut gemacht. Ich finde auch gerade die Szenen, die er alleine wuppen muss, ohne seine beiden Kollegen, die fand ich richtig top. Also die Montage hat mir auf dem Schiff beispielsweise sehr viel Spaß gemacht.
Ja, nur dass man denkt, er ist halt 5 Jahre schon unter.
Ja, der ist so, die erzählte Zeit fällt so ein bisschen raus irgendwann. Ja. Die hätte dann noch irgendwann
der
so einen
Bart. Der wird dann so Bart also immer weiter aufgepumpt werden, ja. Ja.
Wird dann einfach richtig Seebär irgendwann.
Ja. Nee, ich fand die beiden auch echt gut.
Ja.
Vielleicht finde ich auch Just, also Julius Weckerhoff, vielleicht finde ich ihn auch gut, vielleicht nervt er mich einfach, aber die Figur kann ja auch nervig sein, aber ich habe gemerkt, dass ich da wieder so im Kino saß und mir dachte, boah, du nervst mich einfach so, ich kann dich nicht ertragen.
Was ich hervorheben möchte noch, im Gegensatz zu den anderen beiden Teilen, ist, dass die im Team viel, viel besser funktionieren. Also ich finde, man merkt, dass die Schauspieler selber irgendwann Freunde am Set geworden sind. Ich habe ja mit denen auch ein Interview geführt und die haben Teil 2 und 3, Dreharbeiten waren irgendwie so 5-6 Monate und da hingen die halt jeden Tag zusammen und ich finde, das merkst du irgendwann auch.
Da wächst man zusammen einfach, ne?
Richtig, dass sie zusammenwachsen, dass die inzwischen auch nicht mehr nur wie im zweiten und ersten Teil, wenn sie Dialoge haben, auch miteinander interagieren, nicht mehr nur nebeneinander stehen und ganz starr in die Kamera gucken, sondern dass sie sich auch mal zwischendurch einen Blick irgendwie zuwerfen und dann so ein bisschen so sticheln einfach so. Das gehört dazu. Das ist drei Fragezeichen.
Ja, ja.
Aber ich glaube, es ist für Kinderschauspieler auch wahnsinnig schwer, eine Freundesgruppe zu spielen. Also
ja, ja.
Gerade wenn du nicht befreundet bist und sowieso ist in diesem Alter, wenn du 12, 13 bist, ist alles awkward, ist alles irgendwie unangenehm und dann sagt dir ja, du bist jetzt mit dem seit 5, 6 Jahren
Best Friend. Das ist jetzt dein bester Freund.
Genau. Ja, ja. Wie spielst du das?
Keine Ahnung. Klar. Ja, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer Bewertung und dann gehen wir noch in den Spoiler-Teil rein.
Ja.
Ja? Also, ich fand ihn enttäuschend.
Mhm.
Mich hat er auch sehr unglücklich, unbefriedigt zurückgelassen, sodass ich am Ende bei 2 von 5 Sternen bin.
Ich bin ein bisschen positiver. Ich bin noch bei 3 von 5 Sternen. Ich finde, es ist auch nicht die beste der aktuellen Verfilmungen. Aber ich hatte gerade in der ersten Hälfte wirklich sehr viel Spaß. Ich habe den jetzt 2-mal gesehen. Und ich muss sagen, auch beim 2. Mal ist der mir nicht langweilig geworden. Das liegt an dem wunderbaren Skinny Norris, der mit, Philipp Schnack, toll besetzt ist. Das liegt daran, dass die Figuren bzw. die Schauspieler aufgetaut sind und inzwischen gut miteinander agieren und dass gerade die erste Hälfte ja an Rocky Beach spielt und sich sehr genau an die Vorlage hält. Also die erste Hälfte, sehr genau Vorlage. Wenn es dann abweicht davon, dann habe ich tatsächlich meine Probleme damit, weil ich denke, das sind teilweise keine guten Abweichungen. Gut.
Und nun, Spoiler. Ja, denn Ich glaube, du musst das nochmal so ein bisschen aufdröseln, was das große Problem von der Vorlage und zum Kinofilm ist, denn letztendlich gibt's keinen Fall, es gibt keine Auflösung, es gibt kein Rätsel, es gibt nur, der Film ist vorbei.
So fühlt sich's an, ne? Also es gibt, das große Problem im Film ist, dass sie diese ganze Waffenthematik, also das geht ja im Buch beziehungsweise dem Hörspiel, geht's um, eigentlich wurden in diesem Bunker Atomwaffen irgendwann mal gelagert, die sind jetzt weg, aber es sind noch diese Langstreckenflugkörper irgendwie da und auch die bringen ja eine ganze Menge Geld und in der Vorlage kriegen sie halt wirklich irgendwann mit der CIA zu tun, die versucht dann die Insel zu stürmen und die alle zu verhaften. Aber die entkommen da noch gerade so auf den letzten Metern und eigentlich müssten jetzt rein theoretisch nach dieser Folge die Fragezeichen auf der roten Liste der CIA stehen und würden definitiv in irgendeinem Folterknast oder sowas landen. Und im Film hat man sich dazu entschieden, das nehmen wir alles raus, also diesen gesamten politischen Part nehmen wir raus und ersetzen es durch eine Schatzkarte, die schon ganz am Anfang in der ersten Szene angeteasert wird. Und dieser MacGuffin treibt dann die drei Fragezeichen auf diese Insel und sie entdecken diese Schatzkarte nachher. So viel kann man jetzt, wir sind im Spoiler-Teil.
Ja, wir sind im Spoiler, kannst alles sagen.
Und das war's. Sie haben diese Schatzkarte dann nachher. Der Bösewicht Haddon wird verhaftet und dann liegt die Schatzkarte da einfach. Und man denkt sich, ja, aber wo ist denn der Schatz?
Ja, guck doch mal, wo er ist.
Wo ist denn jetzt, was ist denn der Fall? Was ist denn mein Payoff für die 2 Stunden, die ich jetzt hier fast im Kino saß? Und dann fahren sie in den Sonnenuntergang und lachen und man denkt sich, nee. Also Justus, der hätte gesagt, das habe ich mir alles abgespeichert, denn ich habe ein fotografisches Gedächtnis. Und jetzt gehen wir mal schön auf Schatzsuche.
Und gucken mal, wo, und ja.
So fühlt sich das an. Es fühlt sich an wie eine Hinleitung zum eigentlichen Abenteuer. Und das kann gerade bei Folge 100, die ja selber ein wirklich gigantisches Abenteuer ist und für viele Fragezeichen-Fans auch so ein bisschen zu groß, das kann nicht die Auflösung sein.
Nee, ich war auch völlig erschüttert davon, als ich das gesehen habe, als dieser Film auf einmal endet, wenn du denkst, okay, jetzt geht das Abenteuer los und ist das Ding aus.
Verrückterweise muss man sagen, dass André Marx, also der Autor der Vorlage, hat auch am Drehbuch mitgeschrieben, beziehungsweise selber mitgearbeitet.
Okay.
Und ich verstehe nicht, warum man nicht einfach statt Schatzkarte Schatz draus gemacht hat. Weil das würde sich doch viel besser anfühlen, wenn sie da halt einen verborgenen Schatz finden und den dann zum Schluss entdecken. Also das würde mich zumindest deutlich mehr befriedigen.
Ja, also du hast dann wenigstens was in den Händen,
genau,
so,
richtig,
ne?
Ja,
ja. Also es ist ja auch noch kein weiterer Drei-Fragezeichen-Film jetzt angekündigt, oder?
Es muss einer kommen. Also,
aber es ist noch keiner.
Es ist noch keiner angekündigt, aber.
Also es kann nicht sein, dass das Ende ist von dieser Trilogie. Oder ja, ist vielleicht das Ende dieser Trilogie und.
Jetzt kommt eine neue Trilogie.
Es kommt eine neue Trilogie. Also
Drei Fragezeichen, Reloaded, bisschen älter jetzt.
Bisschen älter.
Das fände ich das sehr, sehr cool, wenn sie das machen würden.
Ja, aber so viel älter sind sie doch gar nicht dann, oder?
Sie sind jetzt 17, 18 wahrscheinlich. Also dementsprechend könnten noch so 2, 3 Filme gemacht werden, um sie weiter in diesem Alter zu lassen. Beziehungsweise Drei Fragezeichen in den Folgen sind ja dann auch irgendwann 16, 17, 18. Die haben alle Führerschein, die haben alle Freundin. Highschool spielt irgendwann auch keine Rolle mehr. Das ist, also ich glaube, sie sind auch irgendwann, es wird nie offiziell gesagt, aber eigentlich müssten sie mit der Schule fertig sein. Oder sie schwänzen die einfach permanent, was weiß ich denn schon.
Mhm.
Oder die Sommerferien gehen ewig, wie bei Phineas und Ferb.
Naja, man kann es ja einfach so machen. Also, dass der Film Erfolg wird, das ist...
Das kündigt sich an gerade.
Das kündigt sich gerade schon an mit dem hervorragenden Vorverkauf.
Mhm.
Und auch wenn der zweite Teil dann nicht an die Zahlen herangekommen ist wie der erste Teil. Der erste war ja, glaube ich, der erfolgreichste deutsche Film des Jahres sogar, 2024
genau,
oder 2023.
1,6 Millionen, glaube ich.
Genau, das hat der zweite dann nicht geschafft, aber war immer noch sehr gut.
Auch über 1 Million war der.
Ja, und der dritte wird vielleicht keine Million schaffen. Wer weiß, vielleicht schafft er die Million
auch.
Ich
glaube, der schafft die
Million. Ja?
Ja,
wenn er die Million
ja.
schafft, dann ist es eigentlich ein No-Brainer.
Ja.
Also dann sollen sie den bestätigen und dann sollen sie dieses Jahr noch anfangen zu drehen. Dann kriegen wir den nächstes Jahr.
Ja.
Und dann kriegen wir unseren fucking Schatz.
Ich möchte eigentlich nicht, dass sie nochmal in irgendwelchen Insel-Settings rumhoppen. Es würde mir schon vollkommen reichen, wenn im nächsten Teil das ganz am Anfang gelöst wird. Dann quasi
also das Opening?
Genau. Opening, Justus steht mit dem Schatz da und sagt, oh, ich habe mir die Schatzkarte gemerkt, bla bla bla. Und schön, dass wir es jetzt doch noch gefunden haben. Und dann geht das eigentlich an.
Und dann Telefon.
Handy direkt.
Hallo.
Geht weiter. Ich möchte eigentlich eine andere Art von Fragezeichenfällen endlich mal irgendwo verfilmt sehen.
Und du möchtest vielleicht auch wieder, dass es auf Rocky Beach
stattfindet? Ich möchte, dass es in Rocky Beach stattfindet. Und das kannst du, das könntest du ganz easy machen. Es gibt halt super viele Folgen, die irgendwo in irgendwelchen Räumen oder Museen oder sowas spielen. Das heißt, du kannst ein paar Außenszenen haben, die du dann wieder in Spanien oder so drehst. Und dann könntest du den Rest auch hier oder was weiß ich dann, keine Ahnung, in Rumänien oder so, wo sie den ersten Teil gedreht haben, billiger drehen, um die Produktionskosten zu senken. Aber ich möchte gerne endlich wirklich Mystery-Folgen haben. Ich möchte Gruselfolgen haben, möchte ein bisschen erwachsenere Drei Fragezeichen. Ich möchte auch gerne persönliche Fälle. Also gerade so Stimmen aus dem Nichts hätte ich beispielsweise gerne. Da geht's sehr viel um Bob und seine Psyche und sein Problem mit den Frauen. Oder ich möchte das leere Grab, wo Justus auf einen Hinweis stößt, dass seine Eltern vielleicht doch nicht tot sind.
Ah.
Und das ist, glaube ich, die einzige Folge,
oh, da müsste man das aber
Alkohol trinkt.
Dann müsste man das aber anpassen an die neuen Filme. Da sind seine Eltern ja noch da, ne?
Nee,
das sind
ja
Tante und Onkel.
Genau. Tante Mathilda.
Ja, logisch. Sorry, alles gut hier. Ja, ich habe natürlich ChatGPT gefragt.
Ja?
Du erinnerst dich ja noch an unseren Dracula-Podcast, wo ich mal ChatGPT gefragt habe, was für Dracula-Filme eigentlich noch zu fehlen. Ich habe ChatGPT gefragt, welches Hörspiel soll als nächstes verfilmt werden?
Mhm.
Willst du raten oder soll ich dir einfach mal... oder möchtest du nur wissen, okay, es ist so zwischen Ausgabe X und Y und du rätst oder möchtest du,
Nö.
Du rätst mal so rein? Also ich habe ChatGPT gefragt, nach diesen drei Filmen, was wäre für dich das Logischste und das einzig Richtige, welches Hörspiel sollte als nächstes verfilmt werden?
Also logisch, wenn sie halt noch größer werden wollen oder sich zumindest in einem ähnlichen Spektrum bewegen wollen, wäre es dann halt sowas wie Feuermond. Dass sie dann die nächste Jubiläumsfolge machen, nächsten Dreiteiler. Obwohl ich das gar nicht für clever halte, weil ich denke, diese Größe hat dem neuesten Teil eher geschadet. Weil man so viel rausgeschmissen hat von der Originalfolge und sowieso nicht umsetzen konnte, weil es viel zu groß war. Also warum geht man dann nicht wieder eine Nummer kleiner? Geht halt mehr ins Private. Das wäre eigentlich für mich das Logische. Und dementsprechend würde ich wahrscheinlich am ehesten selber eine Klassikerfolge wählen, was natürlich dann auch eine meiner Lieblingsfolgen ist. Phantomsee beispielsweise.
Welche Nummer ist das?
Das ist Nummer 2, 3, irgendwie sowas.
Also, ChatGPT hat mir gesagt, nach dem großen Fall von der Toteninsel sollte es wieder klassischer werden, hin zu begrenztem Raum, ja, hin zu dichter Mystery.
So.
Und anders als viele, ich lese mal vor, was sie geschrieben hat. Es sollte wieder um Geheimnisse und Machtspiele gehen. Es sollte ein fast schon klassischer Hitchcock-Stoff sein. Und die Folge funktioniert unabhängig von Technik und Zeitgeist.
Ja.
Und es spielt eine Drachenlegende. Nein, falsch. Er hat gesagt, danach ist es wieder eine willkommene Abwechslung nach Drachenlegenden, Inseln und Zirkusmilieu wieder ein fast konzentrierter klaustrophobischer Fall. Hm. Es ist ein Fall, soll ich dir einfach sagen, welcher?
Ja, jetzt zieh mal weiter, was ChatGPT hier sagt.
ChatGPT hat sonst noch gesagt,
begrenzter Fall.
Das bietet den Schauspielern viel Raum. Anstatt frühere 3-Fragezeichen-Folgen lebt es stark von erwachsenen Figuren, ihren Geheimnissen und Machtspielen. Baba ist somit auch für ein älteres Publikum spannend, ähnlich wie bei die Toteninsel, nur noch psychologischer. Die Ausgabe ist extrem filmisch, begrenzter Raum, steigende Paranoia, wechselnde Allianzen, Maskenball, Stromausfall.
Maskenball, Stromausfall.
Ja.
Eyes Wide Shut.
Es ist die dritte Folge.
Der zweite ist Karpatenhund. Dritte Folge.
Die heißt?
Es ist Gespensterschloss, oder?
Nein.
Nee.
Also hier heißt es Nacht in Angst. Gibt's das?
Ja, Nacht in Angst gibt's, aber Nacht in Angst, das guck doch mal bitte nach. Du hast ja nebenbei hier WLAN an, habe ich gehört, da kann man auch nebenbei gucken. Nacht in Angst ist so eine spätere Folge. Also nicht unter den ersten.
Hier steht Folge 3, was soll ich sagen? Es ist Folge 86.
Ja.
Aber Nacht in Angst, sagt er mir.
Nacht in Angst ist auch super.
Ja?
Ja. Wird auch übrigens erwähnt in Toteninsel, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das ist zum Beispiel eine Folge, die kannst du in einem Innenraum von einem Museum drehen.
Das genau, und er sagt mir, das spielt in einer Villa. Die Handlung spielt fast vollständig in einer Villa und in einer einzigen Nacht. Ich weiß nicht, ob Chatty mich verarscht hat.
Ich glaube, es ist auch keine Villa, ich glaube, es ist ein Museum. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es die Folge, wo Justus im Fahrstuhl dann irgendwo stecken bleibt und so Anweisungen.
Ja, es ist ein Museum. ChatGPT hat Witze gemacht, ja.
Naja.
Genau.
Folge 3 spielt in einer Villa. Aber theoretisch, das ist auch eine Folge, die ich durchaus gerne umgesetzt sehen würde, ja, weil funktioniert halt unabhängig von Drehort und ist eine der Lieblingsfolgen von vielen Leuten.
Ja, und dann hat er noch gesagt, also wenn mein 3-Fragezeichen-Fan damit nicht zufrieden ist, dann schlag ihm der Superpapagei.
Dann schlag ihn.
dann schlag ihm der Superpapagei.
Eine Eugenie-Folge hätte ich auch wirklich gerne. Das ist ein toller Gegenspieler.
Der tanzende Teufel.
Ja, ich weiß nicht, ob die heute noch funktioniert und ob die im Kino so gut funktioniert.
Ja, er meint, es wäre düster, mythologisch und
bildstark. Ja, definitiv. Das ist auch wirklich, ich habe tanzende Teufel. Habe ich eine Nacht mal, da ging es mir nicht gut in dieser Nacht und ich lag mit Fieber im Bett und habe damals immer über meinen PC, der am anderen Ende des Raums stand, 3 Fragezeichen gehört und der lief dann auch die ganze Nacht. Und das Problem war, dass diese Folge auf Loop eingestellt war.
Immer und immer wieder.
Ich bin immer und immer wieder von diesem schreienden Teufel wach geworden. Mir ging es aber zu scheiße, um aufzustehen, um den auszumachen. Also bin ich wieder eingeschlafen und nach 15 Minuten geht's wieder dem geht's wieder los und denkst, oh, halt die Fresse. Das ganze Nacht, das war wirklich meine Nacht in Angst. Also.
Okay. Und dann als letzter Vorschlag noch Spur des Raben.
Ja.
Spur des Raben.
Ja, Spur des Raben ist beispielsweise, könnte man gut mit Hollywood verbinden. Ja.
Noir-Vibes, ja. Urbane Bedrohung.
Gebt mir Geld und euer Habe, denn im Käfig sitzt der Rabe.
Okay. Ja. Und ich hatte tatsächlich überlegt, Hexenhandy, aber auch nur, damit man den Pastewka mal einbringt.
Ja, ich hätte auch tatsächlich. Also ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass die Leute, die bekennende 3-Fragezeichen-Fans sind und bestimmt auch für ein Appel und ein Ei so gefühlt da mitspielen würden, dass Bastian mitspielen. Pastewka, Kalkhofe, kannst du
Kriegst du beide nicht mehr zusammen, leider.
Doch, die sind inzwieschen
befreundet. Haben sie sich wieder ausgesehen?
Ja, die warten auch, okay. Ich glaube, gemeinsamen Auftritt zusammen, wo sie auch darüber gescherzt haben über die Zeit. Ich glaube, das war zwischendurch mehr schwierig, aber die sind wieder cool miteinander. Sprich sie wahrscheinlich nicht auf Wixxer 3 an, aber sonst ist das alles in Ordnung. Ich glaube, das wäre echt cool. Und da gibt es ja noch ein paar andere prominente Gesichter, die bekennende drei Fragezeichen-Fans sind oder zumindest ein weiches Herz dafür haben. Und eigentlich kannst du damit, glaube ich, echt was richtig Geiles machen. Ich finde es auch nach wie vor sehr schade, muss ich mal sagen, dass die Originalsprecher zwar in den alten Baxmeyer-Filmen Auftritte hatten, so Cameo-Auftritte, in den neuen sich haben noch nicht irgendwie blicken lassen. Was ist denn eigentlich jetzt hier vielleicht zum Abschluss, was ist denn deine Lieblingsfolge?
Ach, hör auf, ey, ich kann dir das überhaupt nicht sagen, wie die hießen. Ich kann mich an eine Folge erinnern. Also das Hexenhandy finde ich richtig geil. Den habe ich auch letztes Jahr nochmal gehört und der fand ich echt schaurig.
Ist auch wirklich schaurig.
Es gibt eine Folge, wo die könnte das Geisterschloss vielleicht sein, wo die in einem Schloss sind, wo nachts immer das Klavier spielt.
Ja, genau. Und da ist
immer
das ist so, du hast diese unheimlichen Orgelschwingungen quasi, die Angst verursachen.
Ja.
Und da gibt's ja diesen alten Stummfilm-Schauspieler. Das ist schon, ja.
Das fand ich immer sehr gut.
Das ist eine schöne Folge, ja.
Ich mochte ohnehin immer eher so die deutlich dem Horror zugeneigten Folgen oder dem Grusel zugeneigten, das Geisterschiff. Und dann gab es auch noch irgendwie der Werwolf vom, gibt's da nicht, gibt es nicht irgendwo, oder der Vampir?
Der Wolfsmensch gibt es beispielsweise.
Ja, gibt's nicht
es gibt
noch.
Vampir im Internet.
Ja, Vampir im Internet gibt's genau, aber gibt's nicht auch Werwolf?
Es gibt auch Werwolf-Folgen, ja.
Irgendwie sowas von einem Jahrmarkt oder so, dass da einer ausbricht. Oder war das bei TKKG? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich würde dann, wenn dann schon so das Geisterschloss und Hexenhandy jetzt gerade spontan sagen, weil ich die einfach noch gut in Erinnerung habe
auch,
als stimmungsvoll.
Dass, also wenn man nicht ganz in diese extreme, das heißt bei Fragezeichen extreme Horrorschiene.
In den Megasplatter will, ja.
Aber es gibt schon wirklich gruselige Folgen.
Ich finde, die sind schaurig.
Leiche
schaurig.
Aus dem Moor, das sind zum Beispiel Folgen, die ich auch nicht gerne nachts beim Einschlafen höre, weil die einfach
mal auf.
Fucking gruselig sind. Also Guter keine Geist. Ahnung, da stöhnen die ganze Zeit irgendwelche Leute rum, richtig?
Leiche aus dem Moor.
Warum sollte ich mir die beim Einschlafen anhören? Aber das sind tolle Folgen. Wenn man nicht ganz in diese Horrorschiene gehen möchte, oder Nebelberg beispielsweise, dann kann man einfach in diese klassische Geisterschiene reingehen oder diese klassischen Filmmonster. Die sind heutzutage nicht mehr ganz so gruselig, aber die sind sowieso, die kriegen gerade sowieso so ein bisschen Revival, Nosferatu. Jetzt haben wir gerade eine Werwolf-Adaption von Eggers wieder, die kommen wird. Und ich glaube, das würde sich auch für ein jüngeres Publikum, beziehungsweise das Publikum wächst ja auch mit. Also
genau.
Die sind ja jetzt auch 12, 13, 14, 15,
für ein jugendliches 16. Publikum.
Genau, genau. In diesem Bereich, den würde ich das schon zutrauen. Würde sagen, ey, das kann doch Spaß machen. Das ist doch, warum müssen wir denn jedes Mal Schätze suchen? Warum müssen wir so auf Indiana Jones Junior gehen? Klar, das ist auch ein Teil von den drei Fragezeichen.
Aber es muss ja nicht immer sein.
Genau, ja.
Unser Aufruf.
Bitte dreht es.
Liebe Verantwortlichen, macht uns Angst. Ja, wir würden uns freuen.
Wir wollen uns gemeinsam mit weinenden Kindern in einem Kinosaal befinden. Endlich wieder.
Ja, das sind starke Abschlussworte, würde ich mal sagen. Außer du hast noch irgendwas zum Thema drei Fragezeichen?
Nö.
Was du unbedingt loswerden möchtest an unsere Millionen Zuschauer und ZuschauerInnen?
Ich wünsch mir wirklich noch einen vierten Teil, denn ich finde, die haben sich echt gefunden und es wäre wirklich schade, wenn es jetzt vorbei wäre und dann auch mit so einem Nicht-Ende irgendwie. Also dementsprechend geht ins Kino, kauft auch gleich 2, 3 Tickets, ist schon in Ordnung. Für den drei Fragezeichen lohnt sich das. Oder animiert eure Freunde und ja, dann hören wir uns vielleicht in einem Jahr wieder zum vierten Fall. 3 Fragezeichen und der Phantomsee.
So, oder Nacht in Angst.
Ja.
So, Nacht im Angst. Nein, ich hätte auch gerne noch einen vierten Teil, weil das war, wie gesagt, ein sehr unbefriedigendes Ende, was man eigentlich nicht so stehen lassen kann. Und ich möchte eigentlich mit der 3-Fragezeichen-Kinogeschichte jetzt nicht mit Groll.
Nee.
Groll ist nie schön.
Nee, Groll ist nicht schön. Nein, vor allem für eine Sache, die man wirklich eigentlich gerne im Herzen hat.
So ist es nämlich, genau. Und Stefan, dich habe ich auch im Herzen.
Ja, ich dich auch.
Vielen Dank, dass du heute da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. War sehr schön.
Sehr gerne.
Wir sind ja, kleiner Spoiler, vielleicht nächste Woche.
Mal gucken.
Vielleicht. Wer weiß, mal gucken. Aber der größte Dank gilt natürlich euch, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Ihr könnt uns bei Spotify bewerten, ihr könnt uns bei Apple Music bewerten Und ihr könnt Kommentare bei YouTube schreiben, genau. Wenn ihr das gerade bei Spotify oder bei Apple hört, dieser Podcast ist auch als Videocast bei YouTube erschienen und wir würden uns freuen, wenn ihr einfach mal in die Kommentare schreibt, was eigentlich eure Lieblingshörspielfolge von den drei Fragezeichen ist, welcher Film euch am besten gefallen hat, welche Hörspiele mal verfilmt werden sollen, da könnt ihr gerne mal reinschreiben, können wir ein bisschen diskutieren. Interessieren wir uns für, ne Stefan?
Ja.
Sollen wir mal raushauen? Und dann würde ich sagen, hören wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann, ciao.